Hey, hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Genuss im Bus in 2026. Heute ohne Winzergespräch, aber nicht weniger tief. Gegenteil. Heute gehen wir in die Werkstatt. Ich beantworte eure Fahrgastfragen, Fragen, die mich in den vergangenen Wochen erreicht haben, Fragen zu genau den Themen, die gerade im Glas entschieden werden. Energie statt bloßer Säure, Textur statt Duft, Holz als Lunge und Reduktion als bewusstes Gegenprinzip. Wenn du Wein machst, wirst du dich an manchen Stellen ertappt fühlen. Wenn du Wein liebst, wirst du nach dieser Folge anders verkosten. Und wenn du nerdig bist, ja, wir reden über Energie, Grip, Extrakt, Sauerstoff und Trinkfluss, alles ohne Floskeln. Frage 1. Warum schmecken so viele Weine heute frisch, obwohl sie gar nicht extrem sauer sind? Das ist eine sehr gute Frage, weil sie einen typischen Denkfehler betrifft. Wir setzen Frische oft automatisch mit viel Säure gleich. Aber Frische ist nicht nur ein Säurewert. Frische ist ein Gesamteindruck. Und dieser Eindruck entsteht aus Energie, aus Zug, Kontur, Klarheit und aus dem Gefühl, dass der Wein den Mund sauber hinterlässt. Ich gebe dir ein Bild, das, glaube ich, sehr gut funktioniert. Säure ist wie Helligkeit in einem Raum. Sie macht alles sichtbar. Sie lässt Speichel fließen. Sie macht wach. Phenolik ist wie die Struktur in einem Raum, die Kanten und Konturen der Möbel. Sie gibt Form und Griff. Und das, was ich Salzigkeit nenne, ist wie der Kontrastregler. Es schärft die Konturen, macht den Geschmack präziser und lässt den Nachhall klarer wirken. Viele würden dieses Paket klassisch unter dem zugegeben umstrittenen Begriff Mineralität einsortieren. Ich verwende lieber Salzigkeit, weil es das präzisere Gefühl am Gaumen beschreibt. Kontur, Spannung, ein klarer Nachhall, ohne dass wir so tun müssen, als würden wir tatsächlich Mineralstoffe schmecken. Warum ist das gerade jetzt so wichtig? Weil wir in vielen Regionen schnelle Reife bekommen. Mehr Reife heißt oft mehr Zucker, potenziell mehr Alkohol, weichere Säure. Wenn du dann Frische nur über mehr Säure retten willst, kann das schnell spitz und technisch werden. Viele Winzer bauen Frische heute deshalb anders. Über frühere Lesefenster, über Pressfraktionen, über Hefelager, über reduktiveren Ausbau und sehr oft über feine Phenolik, also über diesen ganz subtilen Griff, der den Wein strafft. Und genau da ist mir eine Abgrenzung wichtig, damit wir uns nicht missverstehen. Wenn ich Phenolik oder Grip sage, meine ich nicht unangenehme Bitterkeit. Bitterkeit ist eher wie auf einem Apfelkern kauen, hart, kantig, manchmal grün. Gute Phenolik fühlt sich dagegen an wie die Textur von hochwertigem Velourleder. Feinkörnig, trocken, aber edel. Sie gibt Kontur, ohne dass du das Gesicht verziehst. Jetzt der praktische Teil. Wie erkennst du diese Energie im Glas? Ich gebe dir 3 kurze Tests, die du sofort anwenden kannst. Erstens der Speicheltest. Nimm einen Schluck, warte 2 Sekunden. Frische macht, dass du automatisch Speichel bekommst, oft seitlich am Zungenrand. Wenn du dagegen das Gefühl hast, der Wein trocknet aus oder wird breit, dann fehlt Energie. Zweitens, der Konturtest. Frag dich, hat der Wein eine klare Linie? Kannst du am Gaumen unterscheiden zwischen Saft und Gerüst? Ein frischer Wein hat fast immer Konturen, nicht zwingend scharfe Säure, aber eine Form, eine Richtung. Drittens, der Sauberkeits- oder Trinkflusstest. Nach dem Schlucken, bleibt der Mund klar oder bleibt ein süßlicher, warmer Film? Frische ist sehr häufig das Gegenteil von Film. Und bevor wir zu nerdig werden, ein banaler, aber entscheidender Punkt. Frische hat auch einen Feind, zu hohe Trinktemperatur. Ein Wein, der eigentlich Spannung und Zug hat, wird warm serviert, schnell, breit und müde. Im Zweifel also lieber einen Tick kühler einschenken, der Wein gewinnt im Glas ja ohnehin Temperatur. Und jetzt kommt dein Punkt ins Spiel, Phenolik und Salzigkeit. Phenolik und Salzigkeit können den Frischeeindruck massiv verstärken. Phenolik macht Frische, weil sie den Wein strafft und den Mund aufräumt, wie ein feiner, trockener Griff, der die Konturen schärft. Und Salzigkeit, oder wenn du so willst, das, was viele Mineralität nennen, wirkt wie ein Kontrastregler. Weniger süßer Eindruck, mehr Präzision, mehr definierter Nachhall. Ein kurzer Kontrast hilft hier sehr. Ein Wein kann hohe Säure haben und trotzdem nicht frisch wirken, wenn er aromatisch überladen ist, wenn er breit wird, wenn ihm Kontur fehlt. Und ein Wein kann moderate Säure haben und trotzdem sehr frisch wirken, wenn er Grip, salzige Spannung, Klarheit und Zug hat. Stilbeispiele, wo du dieses Zusammenspiel oft findest. Trockene Rieslinge mit moderatem Alkohol, Chenin Blanc, häufig diese Mischung aus Säure, Extrakt, Kontur und kühle Chardonnay-Stile, bei denen Frische nicht über Ananasaroma kommt, sondern über Struktur und Präzision. Wenn du gerade einen Weißwein offen hast, mach Folgendes. Nimm einen Schluck, atme einmal durch die Nase aus und frag dich, ist der Nachhall eher hell? Das wäre Säure. Eher trocken feinkörnig? Das wäre Phenolik. Oder eher salzig präzise? Dieser Kontrastregler-Effekt. Wenn du das auseinanderhalten kannst, hast du Frische verstanden. Nicht als Zahl, sondern als sensorische Logik. Mein Merksatz zum Ende. Frische ist Energie, Säure ist nur eine von mehreren Batterien. Frage 2. Warum reden gerade alle über Textur und weniger über Aroma? Weil viele merken, Aroma ist die Überschrift, Textur ist der Inhalt. Ein Wein mit lauter Aromatik kann dich sofort beeindrucken, aber du willst ihn nicht unbedingt wieder und wieder trinken. Ein Wein, der über Textur funktioniert, bleibt dagegen spannend. Er hat Tiefe, ohne laut zu sein. Meine These lautet, Textur wird wichtiger als Primärfrucht. Und Textur ist nichts Esoterisches. Es ist schlicht das, was der Wein im Mund macht. Wie er sich anfühlt, wie er Druck aufbaut, wie er gleitet und greift, wie er den Mund sauber macht oder eben nicht. Warum passiert das gerade jetzt? Weil Aromatik technisch vergleichsweise leicht zu pushen ist. Primärfrucht ist schnell produziert, Mundgefühl nicht. Und weil viele Konsumenten ein bisschen müde geworden sind von Parfümweinen. Man will nicht dauernd Mango, Cassis und Bonbon. Man will Energie, Kontur, Charakter. Jetzt die wichtigste Frage. Wie erkennst du Textur im Glas, ohne dich in Begriffen zu verlieren? Ich schlage dir 3 Grundtypen vor. Wenn du die unterscheiden kannst, hast du schon sehr viel gewonnen. Texturtyp 1, Saftigkeit. Ja, das ist dieses Juicy-Gefühl. Der Wein wirkt lebendig, appetitanregend, flüssig, nicht süß, sondern saftig. Du merkst das oft daran, dass du nach dem Schluck sofort wieder Speichel bekommst. Texturtyp 2, Grip, Kreide, feine Phenolik. Ja, ganz wichtig, das ist nicht unangenehme Bitterkeit. Bitterkeit wäre Apfelkern, hart, kantig, grün. Guter Grip ist eher wie feines Velourleder, trocken, edel, konturierend. Er gibt dem Wein eine Art Skelett, ohne dass er hart wird. Texturtyp 3, Schmelz, Cremigkeit. Das ist nicht Fett im Sinne von schwer, sondern ein runder, gleitender Eindruck, oft durch Hefelager, durch Ruhe, durch gut integriertes Holz oder schlicht durch Reife und Dichte. Und jetzt ein Begriff, der in solchen Gesprächen schnell auftaucht und für manche abstrakt klingt. Extrakt. Wenn ich Extrakt sage, meine ich ganz einfach all das, was im Wein übrig bliebe, wenn du dir Wasser und Alkohol wegdenken würdest. Also die Substanz, die Dichte, das Material, das, was einem Wein Körper und Griff geben kann, ohne dass es automatisch süß sein muss. Und jetzt kommt ein Punkt, der oft vergessen wird, aber total wichtig ist, gerade weil wir bei der Beantwortung der Frage 1 so viel über Säure gesprochen haben. Säure ist auch ein Texturwerkzeug. Säure schneidet Textur, sie strafft, sie ist die Leitplanke, sie verhindert, dass ein schmelziger, dichter Wein pampig wird. Du kannst dir das so vorstellen, Schmelz ohne Säure ist wie eine Soße ohne Säurespitze. Die kann lecker sein, aber irgendwann wirkt sie schwer und eindimensional. Säure bringt Kontur und Beweglichkeit in die Textur. Jetzt eine Mini-Übung, die du sofort machen kannst. Dauert 20 Sekunden. Nimm einen Schluck, halte ihn kurz im Mund und stell dir drei Fragen. Erstens, gleitet der Wein oder greift er? Wenn er greift, ist es dann fein wie Velourleder oder hart wie Apfelkern? Zweitens, wo sitzt der Wein? Vorne auf der Zunge oder baut er Druck in der Mitte auf? Mitte bedeutet oft Struktur, Extrakt, Texturarbeit. Drittens, was bleibt nach dem Schlucken? Bleibt der Duft, bleibt süßer Eindruck oder bleibt ein klarer, definierter Nachhall, der dich eher wacher als müder macht? Warum ist Textur so ein Gamechanger? Weil du darüber sehr, sehr gut Handschrift liest. Textur ist oft das Resultat von Entscheidungen. Maischestandzeit kann Grip erhöhen, Hefelager kann Schmelz und Ruhe bringen, Pressung und Pressfraktionen formen Kontur und Säure, je nach Reife, Lesezeitpunkt und Stil, hält das Ganze auf Spannung. Ein Kontrast, der Missverständnisse ausräumt. Ein Wein kann extrem aromatisch sein und trotzdem flach wirken. Und ein Wein kann aromatisch relativ leise sein, aber im Mund so viel erzählen, dass du ihn nicht loswirst. Das sind häufig die Weine, die man später als groß erinnert. Stilbeispiele, wo du Textur gut trainieren kannst. Weißburgunder oder Silvaner. Nicht überlaut aromatisch, aber strukturiert. Chardonnay in einem kühlen Stil. Weniger Tropenfrucht, mehr Kontur, mehr Länge. Bei Rot, Pinot oder Blaufränkisch mit feinkörnigem Tannin. Da wird Textur fast zur Hauptstory. Mein Merksatz zum Schluss dieses Kapitels. Aroma ist schnell, Textur ist Erinnerung. Und wenn Textur so wichtig ist, führt das fast automatisch zum nächsten Thema. Holz. Denn Holz ist heute sehr oft kein Holzhammer mehr, sondern ein Textur- und Strukturgeber, ein Werkzeug, das Statik, Bogen und Politur in einen Wein bringen kann. Also, meine dritte Frage, die ich beantworten will. Ist Holz wieder modern oder ist das nur mein Eindruck, fragt ein Hörer. Dein Eindruck stimmt. Holz ist wieder präsenter, aber anders als früher. Meine These lautet, Holz ist zurück, aber entaromatisiert. Weniger Vanille, weniger Kokos, weniger Barrique-Parfüm. Mehr Statik, Rahmen, Politur, Länge. Warum ist das so? Weil viele Winzer gemerkt haben, wenn Holz die Nase dominiert, wirkt der Wein schnell wie aus einer anderen Zeit. Gleichzeitig kann Holz etwas, was kaum ein anderes Werkzeug kann. Es verändert die Geometrie des Weins. Es macht aus einem geraden Strich einen Bogen. Es kann Kanten polieren, Druck stabilisieren, einen Wein länger machen, ohne ihn lauter zu machen. Und jetzt kommt ein Punkt, den Winzer oft als erstes nennen würden und der vieles erklärt. Holz ist auch ein Sauerstoffmanagement-Tool. Du kannst dir ein Fass wie eine ganz feine Lunge vorstellen. Es lässt den Wein minimal atmen, nicht so, dass er oxidiert, sondern so, dass er sich stabilisiert. Und genau das ist häufig der Grund, warum ein Wein im Mund ruhiger, gebundener, gesetzter wirkt. Die Struktur wird runder, die Übergänge werden weicher, ohne dass der Wein an Spannung verlieren muss. Holz heißt heute außerdem oft nicht neu. Holz heißt sehr häufig eingefahrene, gebrauchte Fässer. Und gebraucht klingt im Alltag manchmal nach minderwertig. Im Keller bedeutet es eher das Gegenteil. Gebraucht heißt hier, das Fass ist eingefahren, es gibt keine lauten Aromen mehr ab. Es konzentriert sich auf das, was wirklich spannend ist, Strukturarbeit, Politur, Bogen, Länge, Textur. Die Kernfrage für dich als Hörer ist, wie erkenne ich Holz, wenn es nicht nach Holz riecht? Ich gebe dir drei Marker, die erstaunlich zuverlässig sind. Marker 1. Länge ohne Lautstärke. Der Wein wird länger, tragender, ruhiger, ohne dass die Aromatik explodiert. Wenn Holz gut eingesetzt ist, denkst du nach dem Schluck eher, wow, das hält, nicht wow, Vanille. Marker 2. Politur. Tannin oder Phenolik wirken feiner, weniger kantig. Das ist dieses Abgerundete, ohne süßlich zu werden. Und Marker 3, der Bogen. Der Wein wirkt am Gaumen gebunden, er fällt nicht auseinander, er hat einen Spannungsbogen vom ersten Eindruck bis zum Nachhall. Und hier kommt ein Satz, der das sehr gut zusammenfasst. Wenn du Holz zuerst riechst, ist es oft zu viel. Wenn du es erst beim Schlucken verstehst, ist es gut eingesetzt. Kleiner Exkurs, weil das auch oft verwechselt wird. Holzaroma und Holzwirkung sind zwei verschiedene Dinge. Ein Wein kann nach Holz riechen, ohne dass Holz strukturell gut integriert ist. Dann wirkt es wie ein Duftstempel. Und ein Wein kann strukturell stark vom Holz profitieren, ohne dass du es als Aroma identifizierst. Dann ist Holz eher Architektur. Mini-Übung für zu Hause dauert 30 Sekunden. Riech am Wein, dann nimm einen Schluck und frag dich, verändert sich vor allem die Nase oder verändert sich vor allem der Gaumen? Wenn der Gaumen plötzlich länger, ruhiger, definierter wird, hast du es oft mit Strukturholz zu tun. Ein Kontrastpaar, um das zu schärfen, Aromaholz, das ist Vanille, Toast, Kokos. Die Nase dominiert, der Wein wirkt schnell gemacht. Strukturholz, weniger offensichtliche Nase, aber mehr Spannung, mehr Länge, mehr Politur. Du merkst es also eher im Nachhall. Stilbeispiele. Chardonnay, Holz kann hier Textur und Bogen geben, wenn es nicht tropisch opulent wird. Pinot Noir, gutes Holz macht Seide, nicht Süße. Auch bei manchen Rieslingen, großes, neutrales Holz kann Textur und Ruhe geben, nicht häufig, aber spannend als Trainingsfeld. Und noch ein banaler Praxispunkt, Holz zeigt sich temperaturabhängig. Zu warm wird Holz aromatisch lauter und der Alkohol schiebt. Der Wein wirkt schneller schwer. Ein Tick kühler serviert kann die Balance retten. Mein Merksatz am Ende. Holz ist heute am besten, wenn es nicht nach Holz schmeckt, sondern den Wein baut und ihn wie eine feine Lunge stabilisiert. Und damit ist die Brücke zu Kapitel 4 eigentlich perfekt. Wenn Holz die Lunge des Weins ist, dann ist Reduktion das Gegenteil. Reduktion ist der bewusste Sauerstoffentzug, oft für maximale Spannung. Schauen wir uns an, warum das gerade so boomt und wie du entscheidest, ob es Stil oder ein Problem ist. Und hier die Frage, die mich ereilt: Reduktion, Stilmittel oder Fehler? Und wie entscheide ich das ohne Labor? Das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, weil Reduktion heute häufiger ist und weil sie polarisiert. Meine These: Reduktion ist oft ein Gewürz für Spannung, aber nur dann, wenn sie sich öffnet. Wenn sie nicht aufmacht, ist sie keine Spannung, sondern ein Deckel. Warum ist Reduktion gerade so präsent? Ja, weil reduktiver Ausbau Oxidation abpuffern kann, gerade in wärmeren Jahren, und weil weniger Eingriff nicht automatisch weniger Risiko heißt. Kurz, Reduktion kann Energie konservieren, aber sie kann auch Ausdruck und Transparenz verhindern. Jetzt kommt die gute Nachricht. Du kannst das ziemlich gut sensorisch diagnostizieren, ohne Chemie. Ich gebe dir eine simple Entscheidungslogik in 3 Schritten. Schritt 1, der Lufttest. Gib dem Wein 3 Minuten, 3 ordentliche Swirls. Wenn danach die Frucht klarer wird, wenn Textur aufmacht, wenn der Wein definierter wird, dann ist Reduktion oft Stil und kann sogar edel wirken. Wenn danach alles gleich stumpf bleibt, wenn der Wein zu bleibt, wenn es wie Gummi, Zwiebel oder faules Ei wirkt, dann wird's kritisch. Schritt 2. Qualitätstest des Aromas. Es gibt reduktive Noten, die manche als Feuerstein, Streichholz, Zündeln beschreiben. Das kann in kleiner Dosis ein Stilmarker sein. Es gibt reduktive Noten, die eher nach faules Ei, Gummi, Kanal riechen. Das ist ein Warnsignal. Die Grenze ist nicht nur Geschmackssache, es geht darum, ob die Note den Wein trägt oder ob sie ihn blockiert. Schritt 3. Der Gaumentest. Frag dich, ist der Gaumen klar oder wirkt er zugeschmiert, stumpf, ohne Transparenz? Wenn nur die Nase reduktiv ist, der Gaumen aber präzise und animierend bleibt, ist es gut beherrschbar. Wenn der Gaumen ebenfalls blockiert, fehlt Frische, egal wie hoch die Säure ist. Und jetzt noch ein optionaler Praxis-Hack, den viele Sommeliers nutzen, wenn sie unsicher sind. Der Kupfertest. Wenn du den Eindruck hast, das ist gerade sehr reduktiv, aber ist es ein Schleier oder ein echtes Problem? Dann kann Kupfer helfen, weil es bestimmte reduktive Schwefelverbindungen sehr schnell bindet. Du nimmst dafür ein wirklich sauberes Stück Kupfer. Manche nehmen eine Kupfermünze. Ich würde eher ein blankes, sauberes Kupferstück oder einen Kupferlöffel nehmen und bringst es kurz mit dem Wein in Kontakt. Einmal schwenken, wieder raus. Wenn der reduktive Geruch sofort deutlich abnimmt, dann war es oft eine eher harmlose Reduktion, die sich auch mit Luft erledigt. Wenn der Geruch bleibt, dann ist es eher ein Hinweis auf ein tiefer sitzendes Problem oder ein Hinweis darauf, dass Luft bzw. Kupfer nicht der Schlüssel ist. Wichtig ist nur, damit wir hier keine falsche Sicherheit erzeugen, dieser Trick ist kein Zauberstab für alles, er ist ein Diagnosehelfer und er sagt dir vor allem etwas über bestimmte reduktive Noten und meine Erfahrung, nicht immer funktioniert er. Und hier schließt sich der Kreis zu den vorigen Kapiteln. Leichte Reduktion kann Frische verstärken, weil sie die Aromatik bremst und Struktur und Kontur nach vorne bringt. Zu viel Reduktion macht das Gegenteil. Sie nimmt dem Wein Transparenz, Luft und Leben. Wenn Luft hilft, dann ist es Stil. Wenn Luft nicht hilft, ist es kritisch. Lieber einmal zu viel belüften, als zu früh urteilen. Reduktion ist oft ein Zeitphänomen. Und damit sind wir beim letzten Fragekomplex angekommen. Denn wenn du Energie, Textur, Holz und Reduktion zusammennimmst, läuft alles auf eine übergeordnete Frage zu. Was ist heute Luxus im Wein? Und so ähnlich lautete dann auch eine Frage. Was ist heute Luxus im Wein, wenn man nicht mehr nur Power, Punkte und Wucht meint? Meine Antwort ist sehr klar. Der neue Luxus heißt Trinkfluss. Und Trinkfluss ist nicht easy im Sinne von banal. Trinkfluss ist Stimmigkeit. Es ist die Fähigkeit eines Weins, dich über Zeit zu tragen, ohne dich zu ermüden. Warum wird das gerade wichtiger? Weil viele Alltage informeller werden, weil man weniger Lust hat auf Weine, die sich wie ein Dessert anfühlen. Und weil auch gesundheitlich viele sensibler geworden sind. Alkoholwärme, süße Eindruck, Schwere, das sind Dinge, die heute schneller abstoßen als früher. Trinkfluss ist für mich Balance in Bewegung. Nicht wie schmeckt der erste Schluck, sondern wie wirkt der Wein nach 5 Minuten, nach 10, beim zweiten Glas. Ein Wein mit Trinkfluss wird eher besser. Er wird besser, weil er sich ordnet. Ein Wein ohne Trinkfluss wird eher anstrengend. Und wie erkennst du Trinkfluss ganz konkret? Auch hier wieder 3 Tests. Test 1, der zweite Schluck. Der erste Schluck kann alles sein, Überraschung, Duft, Attacke. Der zweite Schluck ist die Wahrheit. Wenn du beim zweiten Schluck automatisch denkst, ja, weiter, ist das ein ganz, ganz starkes Zeichen. Test 2, Mundsauberkeit. Nach dem Schlucken, ist der Mund klar oder bleibt ein süßlicher Film, eine alkoholische Wärme, eine Müdigkeit. Trinkfluss heißt fast immer sauberer Mund, klare Konturen. Test 3, der Essensreflex. Ein Wein mit Trinkfluss macht Appetit. Er ruft nach Essen und er passt sich dem Essen an. Ein Wein ohne Trinkfluss ruft nach Aufmerksamkeit. Schau mich an, aber nicht nach dem nächsten Bissen. Und jetzt noch die 3 häufigsten Killer von Trinkfluss, ganz nüchtern. Zu viel Alkoholwärme, zu viel süßer Eindruck, zu viel Schwere in Phenolik oder Holz. Und noch ein sehr praktischer Regalkompass, weil du genau das angesprochen hast. Trinkfluss findet man oft, nicht immer, aber oft, bei moderaten Alkoholgraden. Sagen wir grob 11,5 bis 12,5%. Nicht, weil Alkohol per se schlecht wäre, sondern weil in diesem Bereich Struktur und Frische leichter zusammenkommen, weil weniger Wärme entsteht, weniger Schwere, mehr Beweglichkeit. Natürlich gibt es großartige Weine jenseits davon. Aber wenn du im Regal schnell entscheiden willst, ist das ein ziemlich brauchbarer Hinweis. Ein Kontrastpaar, das ich liebe. Der Showwein beeindruckt sofort, aber nach einem Glas willst du Pause. Der Flowwein beeindruckt viel leiser, aber nach einem Glas willst du das zweite und am nächsten Tag erinnerst du dich an die Präzision. Stilbeispiele, wo du Trinkfluss oft findest. Trockene, präzise Weißweine mit Zug und moderatem Alkohol. Saftige, nicht zu extrahierte Rote mit feinkörnigem Tannin. Und ja, manchmal auch feinherbere Stile, wenn sie nicht süß wirken, sondern Spannung und Kontur haben. Und hier schließt sich der Kreis zur Frage 1. Trinkfluss entsteht meistens aus dem Zusammenspiel von Energie, Säure, feine Phenolik, salzige Kontur und aus dem Verzicht auf das, was müde macht. Mein Merksatz zum Abschluss. Trinkfluss ist kein Kompliment für einfach, sondern für stimmig. Und vielleicht ist das der schönste. Wie viele Punkte hat der, sondern wie fühlt sich meine Zunge nach dem zweiten Schluck an? Ist da Energie, Kontur, Klarheit oder Müdigkeit, Wärme, Film? Wenn du diese eine Frage ehrlich beantworten kannst, bist du den meisten Etikettenmythen schon einen großen Schritt voraus. So, ihr Lieben, das war die erste Episode von Genuss im Bus im neuen Jahr. Und zugleich die Premiere eines neuen Formats, Fahrgastfragen. Das werde ich in den kommenden Monaten immer mal wieder einstreuen, immer dann, wenn eure Fragen und ein Thema aus dem Glas nach einem Solo-Deep-Dive rufen. Wenn du Lust hast, schick mir gern dein Feedback und vor allem deine Fragen, die ich in der nächsten Runde Fahrgastfragen aufgreifen soll. Danke für heute, fürs Zuhören, bis zur nächsten Fahrt.